This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden. Immer wieder habe ich in den vergangenen drei Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Koalition aus drei unterschiedlichen Parteien zu guten Kompromissen kommen kann. Das war oft schwer. Das ging mitunter hart an die Grenze auch meiner politischen Überzeugung. Aber es ist meine Pflicht als Bundeskanzler, auf pragmatische Lösungen zum Wohle des ganzen Landes zu drängen. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Trump oder Scholz? Es gab viel Aufgeregtheit in den vergangenen Tagen. Da ist es gut, dass das Album aus dem Jahre 1995, das wir für die heutige Sitzung gehört haben, eine gewisse Entspanntheit und Langeweile hervorruft. Doch zunächst: Winterreifen oder Allwetterreifen? Sebastian, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Das zeigt mir, dass du weder zurückgetreten, auseinandergebrochen, noch durch eine demokratische Wahl durch einen anderen Co-Host ersetzt ist. Denn es sind instabile Zeiten, kann man das sagen, in denen wir uns befinden. Und wir dachten in der letzten Episode, Halloween wäre schon so ein Beben gewesen. Aber jetzt in dieser Woche, wir kommen ja kaum hinterher, Sebastian. Deswegen gehen wir sofort in Medias Res. Bitte erklär unseren Hörern, wir nehmen heute am 8. November auf, in dieser 28. Episode. Aber was ist denn alles in der letzten Woche passiert? Schaffen wir das heute überhaupt?
Weiß ich nicht. Also es ist wahnsinnig viel passiert. Du hast zum Beispiel deine Reifen wechseln lassen und fährst jetzt wieder mit Winterreifen. Das finde ich wirklich beruhigend.
Unglaublich. Und es ist unglaublich.
Es tut mir so ein bisschen leid, dass du dir auch neue kaufen musstest, weil jetzt deine alten schon 11 Jahre alt sind und sich die Werkstatt geweigert hat, solche alten Schluppen nochmal aufzuziehen.
Ja, ich habe mit dem Klimawandel argumentiert, aber man wollte nicht auf mich hören.
Ja, das ist übrigens auch mein Argument. Jetzt muss ich zugeben, hier bei uns ist jetzt nicht so eine schneereiche Region. Ich bin ja schon seit langem auf Ganzjahresreifen umgestiegen, weil ich auf diese Wechselei einfach keine Lust habe.
Mhm.
Ist auch viel günstiger.
Das heißt, du fährst 365 Tage durch, aber wenn man jetzt nur 50-50 fährt, Sommer- und Winterreifen, müsste man doch auf selber rauskommen.
Nein, aber was mich immer schon gestört hat, ein halbes Jahr liegen die Reifen ja dann irgendwo rum, ne? Sie altern, während sie überhaupt nicht benutzt werden. Und da musst du sie nach 7, 8, 9 Jahren trotzdem ersetzen, obwohl sie ja eigentlich in dieser Zeit nur 4,5 Jahren in Gebrauch waren, der Rest lagen sie irgendwo in der Ecke. Nein, jetzt habe ich so Reifen, die fahren durch und gut, dann werden die nach 7 Jahren ausgetauscht. Dann sind sie halt aber auch abgefahren.
Sebastian, jetzt sind wir wirklich in einer metaphorischen Ecke angekommen. Die Reifen liegen 4 Jahre in der Ecke. Kann man das irgendwie mit Joe Biden noch in Verbindung bringen?
Ja,
dass der jetzt durch einen, sagen wir mal, durch einen fitteren Kandidaten ersetzt wurde. Und damit meine ich nicht Kamala Harris, die. Und ich habe in den letzten Tagen so viele Nachrichten auf so vielen unterschiedlichen Seiten verfolgt wie nie zuvor. Ich habe Podcasts gehört wie nie zuvor. Ich meine, mein Hirn ist voll von Daten, Fakten, welche gendersensiblen Leute wen wann gewählt haben, welche Leute, die an einem Dienstag geboren wurden, wie haben die sich entschieden. Ich habe alles mir angeschaut und dabei kamen wirklich zwei Sachen zum Vorschein, dass häufig gesprochen wurde von weiblichen Wählerinnen.
Ja, okay.
Ja, wo ich mich gefragt habe, was sind männliche Wählerinnen? Und es wurde sehr häufig davon gesprochen, dass Kamala Harris eine Frau als Präsidentin gewesen wäre.
Ja.
Und ich frage mich, es ist vielleicht ein Mann, eine Präsidentin. Diese Sachen, die fielen mir auf, aber das ist dieser gesamten Hektik geschuldet. Kannst du überhaupt noch atmen nach diesen, kannst du kurz für unsere Zuhörer und vielleicht auch für die Zuhörer, die uns in 10, 20, in 50 Jahren erst hören, kannst du denen in der Zukunft sozusagen sagen, was wir hier gerade hautnah miterlebt haben, sowohl in Amerika, in den USA, als auch bei uns hier in Deutschland, was ist passiert?
Fangen wir nochmal bei Amerika an, ja. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, wird nun auch der 47. Präsident der Vereinigten Staaten sein. Er ist tatsächlich wiedergewählt worden und er ist mit einem, ja, wirklich bravourösen Ergebnis wiedergewählt worden. Man hat ja damit gerechnet, dass
es ist
sehr knapp wird.
Das muss man hinzusagen. Er ist mit einem besseren Ergebnis wiedergewählt worden als 2020.
Ja? Aha.
Wo man seine Wiederwahl ja nicht anerkannt hat.
Ja, und das Beste ist allerdings, jetzt aus seiner Sicht, also bei seiner ersten Wahl, als er gegen Hillary Clinton gewonnen hat, hatte er zwar die Mehrheit im der Wahlmännerstimmen, ja, im Electoral College, wie es heißt. Heißt es so? Ja, ich glaube, es heißt so. Und er hatte zwar mehr Wahlmännerstimmen, er hatte aber weniger absolute Stimmen insgesamt bundesweit.
Mhm.
Und das ist ja immer so interessant bei amerikanischen Wahlen aufgrund dieses komplizierten Wahlsystems. Man kann gewinnen mit weniger Stimmen. Es reicht, wenn man halt die Wahlmännerstimmen, die ja je Bundesstaat verteilt werden, gewonnen hat. Und das hat immer so ein moralisches Geschmäckle, wenn der Kandidat nur über die Mehrheit der Wahlmänner und Frauenstimmen natürlich, es gibt auch Wahlfrauen, wenn er nur darüber gewinnt und die sogenannte Popular Vote, also die absolute Anzahl der abgegebenen Stimmen für ihn, eben drunter lag. Bei Hillary Clinton war das der Fall, ne? Also Hillary hatte deutlich mehr Stimmen als Donald. So, und jetzt kommt's, habe ich gerade ganz frisch gelesen, weil es fiel mir wieder ein und ich habe mich gefragt, wie ist denn die Popular Vote? Das hat noch niemand drüber berichtet. Und dann habe ich mal geguckt, gibt's schon Informationen dazu, weil es haben noch nicht alle Wahlkreise bis zum Schluss ausgezählt. Aber nach aktuellem Stand ist es so, dass Donald Trump um die 5 Millionen mehr Stimmen hat, absolut, als Kamala Harris. Und damit ist er auch moralisch der Sieger. Und das ist neu.
Im Prinzip kann er sich die Krone aufsetzen.
Ja, seit 20 Jahren der erste republikanische Kandidat, der auch die Popular Vote gewonnen hat. Und deswegen finde ich, kann man doch überhaupt nicht mehr von instabilen Zeiten reden. Er hat eine super stabile Mehrheit, er kann durchregieren. Er besetzt jetzt das Weiße Haus.
Und das Tolle ist ja, die Demokratie funktioniert. Die Wähler haben entschieden, alle müssten zufrieden sein.
So sieht's aus. Ja.
Haben die Wähler in Deutschland auch entschieden oder werden sie vielleicht in den nächsten Monaten noch entscheiden? Was ist in Deutschland denn passiert? Übrigens, am selben Tag, am 5. November, an dem Donald Trump sozusagen als Sieger erkoren wurde, ist abends etwas passiert. Was ist da passiert, Sebastian, als du in der Schule saßest und noch Hausaufgaben machen musstest?
Es hat mich in der Tat überrascht. Ich habe das wirklich erst mitbekommen, als du mir eine Nachricht geschickt hast. Und ich war ganz überrascht, dass jetzt just an diesem Tag die deutsche Regierung zerfallen ist, muss man ja eigentlich sagen. Und da kann man dann wirklich von instabilen Verhältnissen sprechen. Die Regierungskoalition hat sich aufgelöst. Der Bundesfinanzminister wurde vom Kanzler gefeuert.
Bitte sag, dass es ein kleinkarierter Bundesfinanzminister ist.
Ja, so zumindest die Worte von Olaf Scholz. Ja, und wir haben seit Mittwoch, offiziell seit Donnerstag, da wurden die FDP-Minister entlassen, bis auf einer, der schnell die Seiten noch gewechselt hat, haben wir eine Minderheitsregierung.
Das ist grandios.
Hatten wir übrigens, wenn ich jetzt mich nicht irre, noch nie in Deutschland. Wir hatten noch nie eine Minderheitsregierung im Bund.
Und jetzt kommt's, was ich auf meinem kleinen 2024er Kalender mit deutscher Geschichte durchs Jahr erfahren habe. Gestern am 7. November fand sich folgender Eintrag: 1961, Konrad Adenauer zum vierten Mal Bundeskanzler. Und die Erklärung dazu: An diesem Tag wurde der am 5. Januar 1876 geborene Konrad Adenauer zum vierten Mal zum deutschen Bundeskanzler gewählt. Der damals bereits 85-jährige Politiker war von 1949 bis 1963 der erste Kanzler der Bundesrepublik und zwischen...
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
1951 und 1955 zugleich ihr erster Bundesminister des Äußeren. In den Wahlen im September 1961 hatte die CDU ihre absolute Mehrheit verloren. Dennoch gelang es ihm gegen den Willen der FDP und Teilen der CDU-CSU nochmals zum Kanzler gewählt zu werden. Nicht ganz freiwillig trat er im Herbst 1963 zurück. Ludwig Erhard wurde sein Nachfolger. Klang schon so ein bisschen, also die FDP scheint immer so das Zünglein an der Waage
ja, immer
zu
schon
sein
gewesen. Und sie waren ja auch gerne mal so kleine, jetzt hätte ich beinahe das O-Wort gesagt, Opportunisten, die gerne mal...
Ich dachte Oberindianer.
Nein, die gerne mal die Seiten wechseln. Sie haben ja auch mal den Helmut gewechselt, von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl. Mhm. Da haben sie die SPD sozusagen im Stich gelassen und haben dann...
Ich glaube, bei Lucky Luke nennt man diese Leute Wechselpiet.
Ja, und haben dann Helmut Kohl zum Kanzler gemacht.
Übrigens lag heute, ich weiß nicht, ob es bei dir auch im Briefkasten lag, die FAZ zum 75. Jubiläum. Ich halte dir kurz in die Kamera.
Nein, aber ich war auch nie Abonnent.
Kostenfrei, wahrscheinlich, weil ich mal Abonnent war zu Studienzeiten, bin ich dann noch im System. Zum 75. Jubiläum Zukunft mit Tradition habe ich die gedruckte Ausgabe der FAZ bekommen, die momentan bei 3,70 Euro liegt. Und interessanterweise, dieses Lesen einer Printausgabe ist wirklich, also es ist schon was anderes. Hier im Feuilleton, ich halte es dir in die Kamera, Sebastian. Oh Gott,
ja,
sie ist zu groß,
diese
Zeitung.
Er hält mir jetzt die Titelseite oder die erste Seite des Feuilletons in die Kamera. Letzte Vorstellung mit eingerahmten Porträts der handelnden Akteure.
Genau.
Ja.
Letzte Vorstellung. Der Vorhang ist gefallen, niemand applaudiert. Das Stück, das die Berliner Ampelkoalition in den letzten 3 Jahren aufgeführt hat, ist an sein vorläufiges Ende gelangt. Es war eine Typenkomödie, also ein Drama, dessen Handlung sich an einer Handvoll klassischer Bühnenfiguren entlang hangelt. Dem schwachen Herrscher, dem träumenden Helden, dem Königsmörder und anderen. So, der schwache Herrscher ist klar Olaf Scholz. Der Königsmörder, Christian Lindner. Der träumende Held, Robert Habeck, der Überläufer, ja. Herr Wissing, wo ich ja gesagt habe, Herr Wissing könnte wunderbar in einer Doku der Weimarer Zeit auftreten. Der hat da so ein ganz charakteristisches Äußeres. Der Nachfolger, Friedrich Merz, und der Hort der Staatsvernunft ist Herr Steinmeier. Und der wird übrigens eingeführt als Koryphäe, denn die Koryphäe ist... der Führer des Chors in der griechischen Tragödie, den nannte man Korypheios. Okay. Und bei Herrn Lindner steht, nun also wieder ein hier stehe ich und kann nicht anders auftritt. Dabei weiß der Zuschauer spätestens seit seiner Hochzeit auf Sylt vor 2 Jahren, dass Christian Lindner die Kirchenkulisse zwar schätzt, den lutherischen Glauben aber nicht so sehr. Schließlich ist er aus der Kirche ausgetreten, was ihn aber nicht davon abhielt, seine Hochzeitsgesellschaft inklusive Kanzler in eine einzuladen. So.
Es war ja auch rein aus steuerlichen Gründen wahrscheinlich, dass er ausgetreten ist.
Ja, selbstverständlich. Ja. Soweit wir wissen, hält die Ehe von Christian Lindner noch, während wir Zeugen davon wurden, wie zerrüttet die Beziehung zwischen Lindner und seinem ehemaligen Chef ist. Die Generation Z würde in diesem Fall von absolut toxisch sprechen. Kurz nachdem Scholz ihm im Pressestatement auch noch Gaslighting und Ehrlosigkeit, das würde wiederum die Generation Alpha sagen, vorgeworfen hat, tritt Lindner vor die Kameras, um das Publikum davon zu überzeugen, dass er doch ein Ehrenmann ist. Wie hast du das so empfunden? Ich meine, Herr Scholz war ja im Prinzip dank Teleprompter schon wunderbar vorbereitet. Das war doch von langer Hand geplant, oder? Das war doch keine Spontanaktion.
Naja, es war vorbereitet, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen unfair, ihm das zum Vorwurf zu machen, weil ist doch klar, wenn sich über mehrere Monate, Wochen, eigentlich ja seit 3 Jahren, immer dieser schwelende Konflikt weiter verhärtet und man merkt so langsam, es geht in Richtung maximale Eskalation, dann bereitet man sich doch vor.
Also du würdest nicht wie Elon Musk sagen, Olaf ist ein Narr?
Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber er wird wahrscheinlich mehrere Varianten dieser Rede vorbereitet haben. Ist doch klar.
Mhm.
Also ich glaube, als Politiker muss man da auf verschiedene Szenarien eingestellt sein, um reagieren zu können. Und deswegen finde ich das albern.
Was hat dich mehr überrascht, Sebastian? Du als Politikwissenschaftler, Politologe, Demokratieforscher, Parteien-Afficionado, die Wahl Donald Trumps oder die geradezu gleichzeitige Auseinanderbröckelung der Ampelkoalition?
Was ich mehr.
Was hast du, sagen wir mal, was hast du als wahrscheinlicher erwartet?
Als wahrscheinlicher habe ich in der Tat die Wahl Donald Trumps angesehen.
Ja, das ging mir genauso.
Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Ampelkoalition noch bis zum Herbst irgendwie durchhangelt.
Also bis zur quasi offiziellen Bundestagswahl.
Weil ich eigentlich immer dachte, dass eigentlich keine der Parteien ein Interesse daran haben könnte, angesichts der aktuellen Umfragen jetzt schon eine Bundestagswahl zu bestreiten. Weil sie haben ja wirklich in den Umfragen, momentan sind sie auf einem absoluten Tiefpunkt. Und vielleicht haben sie aber auch gedacht.
Bist du denn einverstanden mit dem Zeitplan, den Herr Scholz so vorgibt? Oder sagst du lieber schneller?
Ich bin grundsätzlich für lieber schneller, obwohl ich jetzt heute gelesen habe, dass auch die Bundeswahlleiterin darum bittet, sich doch nicht viel zu schnell da jetzt zu beeilen, weil es gibt natürlich ein paar organisatorische Hürden. Und
aber du stehst Gewehr bei Fuß, Sebastian.
Als Wahlhelfer gerne wieder dabei.
Gibt es eigentlich bei einer Bundestagswahl mehr als diese 50 Euro?
Nein, das ist
Euro?
Leider immer gleich. Ist immer gleich.
Gibt es nicht vielleicht mal $50 von Herrn Trump oder eine Million von Elon Musk?
Leider nicht. So eine Million, so eine Million wäre schön.
So.
So eine kleine Wahlhelferlotterie. Ja, sehr gerne.
Und man musste ja nicht mal die Stimme abgeben. Man musste sich nur als Wähler registrieren und man bekam die Million.
Ja, genau. Ja.
Ist doch fantastisch.
Das ist phänomenal. Ja. Also, ich bin ja der Meinung, dass wenn man jetzt bis zum 15. Januar wartet mit der Vertrauensfrage und dann erst im März wählt, aus welchem Grund sollte denn die CDU jetzt irgendwelche Gesetzesvorhaben der Bundesregierung durchsetzen, die jetzt ja keine Mehrheit mehr im Parlament hat? Weil Herr Scholz stellt das jetzt so dar, als müsse die CDU jetzt der Regierung helfen, irgendwelche Gesetzesvorhaben durchs Parlament zu bringen. Ja, aber ist sich überhaupt kein Grund drin. Also ich würde es begrüßen, wenn man jetzt das Kindergeld erhöht. Ne? Ich glaube, da gibt es gerade im Gegengesetz, was noch durchs Parlament muss. Ja, natürlich. Wenn das nun mal nicht auf der Agenda der CDU steht, warum sollten sie das jetzt tun? Ist für mich kein Grund.
Und Donald Trump ist ja nicht auf die Unterstützung
von
den Demokraten angewiesen. Ich meine, er hat den Senat. Der Senat ist in seiner Hand, das Repräsentantenhaus auch,
das steht
oder?
Doch nicht steht ganz das fest, aber es ist höchstwahrscheinlich.
Steht noch nicht fest,
ja.
Vermutlich.
Er kann durchregieren.
Ja, und natürlich die Speichellecker und Arschkriecher haben sich schon um ihn geschart, wie Motten um einen Monitor, auf dem dein
aber,
Antlitz gerade mir entgegen.
Weißt du was, in den letzten Tagen, ich glaube das war gestern oder vorgestern, die aus meiner Sicht bescheuertste Schlagzeile beim Spiegel war? Unter
welche?
Der US-Wahlberichterstattung war dann der Aufmacher des Tages, Trump will in den nächsten Tagen Ämter und Positionen besetzen. Als wäre das jetzt die Sensation.
Das ist ja wie ein Diktator.
Ja, man muss nicht jeder gewählte Präsident zu diesem Zeitpunkt sich über die Besetzung von Ämtern und Positionen Gedanken machen. Das ist eine total bekloppte Schlagzeile.
Und ich dachte, deine Schlagzeile der Woche wäre gewesen, die hast du mir dann auch als Screenshot weitergeleitet.
Die hatte ich schon wieder vergessen.
Tausende Jungwähler scheitern bei US-Wahl offenbar an Unterschrift.
Ja.
Und drunter steht, händisch auf Papier unterschreiben und dann auch noch mehrmals identisch. Für viele Jugendliche ist das offenbar gar nicht so leicht. Tausende Briefwahlstimmen sind wegen Unstimmigkeiten in Nevada zurückgewiesen worden. Ist das, sind das Fake News, Sebastian? Ich kann,
ich kann das schon nachvollziehen. Also es wird viele Jugendliche geben, die wirklich nur noch digital unterwegs sind, die kaum in die Verlegenheit kommen, mal was zu unterschreiben. Und jetzt ist es ja so, wenn du dich erstmals als Wähler registrierst, gehst du ja zum Amt, dann musst du dich erstmal da irgendwie einschreiben. Ne? Das ist, läuft da ein bisschen anders als bei uns. So, dann musst du da unterschreiben. Dann gehst du wieder, dann bist du registrierter Wähler, dann bekommst du irgendwann, wenn du Briefwahl machen möchtest, die Briefwahlunterlagen und auch da musst du den Wahlschein unterschreiben. Und wenn dann die Unterschrift auf dem Wahlschein nicht zu der Unterschrift passt, die du bei der Registrierung geleistet hast, ja, dann hat man ein Problem.
Und eventuell passt der Name dann auch nicht, weil man in der Zwischenzeit das Geschlecht gewechselt hat. Da. Dann hat man weitere Probleme.
Das stimmt. Naja. Ja. Ja, auch so eine Sache. Aber weißt du, was mein persönliches Highlight bei der Wahl war? Die Berichterstattung im ZDF. Das ZDF hat daraus wirklich ein größeres Event als Weihnachten gemacht. Das war so eine Kombination aus Weihnachten, Wetten, das und Wer wird Millionär.
Konnte man was gewinnen?
Ich hatte den Eindruck, ab 1 Uhr nachts, ich habe es mir natürlich nicht in der Nacht angeguckt, aber ab 1 Uhr nachts waren sie live auf Sendung. Bis zum nächsten Morgen. Ich habe morgens, ich glaube um 6:30, habe ich dann mal reingeschaltet. Und es war so, sie haben die komplette Wahlnacht begleitet. Das heißt, mit dem Schließen der ersten Wahllokale an der amerikanischen Ostküste, also 18 Uhr Ostküstenzeit, waren sie auf Sendung.
Und sind dann der Sonne gefolgt.
Dann sind sie der Sonne gefolgt. Und sie haben auch die Größen des ZDFs versammelt, ne? Sogar Klaus Kleber wurde aus der Rente geholt, ne? Als ehemaliger USA-Korrespondent. Helmut Zerlett hat für Überbrückungsmusik gesorgt.
Den gibt's noch?
Ja, den gibt's noch, aber meine Güte, da nagt auch der Zahn der Zeit.
Waren doch sicherlich alle schockiert, oder? Je länger diese Auszählung fortschritt.
Ja, aber diese Schockmomente wurden regelmäßig unterbrochen, weil im Studio war so ein roter Buzzer. Und immer wenn es neue Zahlen aus Amerika gab, dann wurde gebuzzert. Dann hat der Zahlenmoderator, also hier der Herr der Zahlen, der dann versucht hat, das Ganze einzuordnen, hat gebuzzert. Das heißt, Helmut Zerlett musste aufhören, die Gesprächsrunde musste aufhören und dann wurde wieder auf die Zahlen geguckt. Und dann wurde verkündet, ne, hier West Virginias Zahlen liegen jetzt vor, ne? Donald Trump hat gewonnen oder, ne, dann wurden immer so, je nachdem, wenn tröpfchenweise die Zahlen aus den Bundesstaaten kamen, wurde immer gebuzzert.
Also West Virginia, du meinst Almost Heaven.
Ja, genau. Ja. Und es ist total albern. Wirklich albern. Und
when your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Ich habe ja, wie gesagt, ich hatte das Heute-Journal am Abend gesehen, da wurde das dann schon angekündigt. Ne? Da wurde in dieses Studio geschaltet, wurde gezeigt, ne, hier wir ab 1 Uhr, wir sind hier live, die Leute kommen, hier ist unser Buzzer und so weiter. Also sogar der Buzzer wurde im Heute-Journal vorgestellt. So, als ich dann morgens aufstand und noch um 6:30 den Fernseher angemacht habe, ging auch gerade der Buzzer los.
Ich dachte, der wäre total kaputt gewesen.
Nein, es wurde doch gerade zufällig gebuzzert, weil aus irgendeinem Staat im mittleren Westen die Zahlen vorlagen. Ja, und das haben die ganze Nacht über gemacht. Aber als ich reingeguckt habe, stand noch kein Ergebnis fest. Also ich habe mich gefragt, wer hat das sich 6 Stunden lang angeguckt? Das muss langweiliger gewesen sein als die Punktevergabe beim Eurovision Song Contest.
Ich habe die These gehört, dass der große Erfolg Donald Trumps, also quer durch die Bevölkerungsschichten, Minderheiten, junge Menschen, Frauen, alle, die man üblicherweise Kamala Harris zugesprochen hätte, ne, wo man überrascht war, auch die Swing States, dass das alles mit der globalen Inflation zusammenhängt. Dass das sozusagen noch eine zweite Corona-Pandemie wäre, nur halt jetzt eine fiskalische Pandemie. Die Inflation ist so hoch, Biden hat nichts dagegen getan. Überall auf der Welt sind in den letzten 18 oder 20 Monaten die Regierungen abgewählt worden und durch neue, teilweise populistische, teilweise sehr rechtslastige Regierungen ersetzt worden. Das wäre sozusagen ein globaler Trend und deswegen hätte man schon mit Donald Trump rechnen können. Zumal, und das haben sie ja auch gesagt, der ja nie weg war. Der wurde abgewählt, Biden war da und er war ja ständig in den Medien durch seine ganzen Gerichtsverfahren und was weiß ich nicht noch alles. Ja. Also es ist, es passt ins Schema und insofern war es absehbar. Hast du ein bisschen Angst jetzt?
Nein, ich habe keine Angst. Also wovor soll ich jetzt Angst haben?
Dass er rüberkommt.
Nee, er wird ja gehen.
Also,
wir müssen ja Angst haben, dass er geht, ja, und dass die Amerikaner abziehen. Das ist doch unser Problem.
Ja, aber die NATO wird er nicht verlassen. Das geht nicht.
Warum denn nicht?
Er kündigt immer großspurige Sachen an, so wie die Mauer. Wo ist die Mauer?
Die gibt's in Teilen. Also ich glaube schon, dass das schwierig wird. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen teuer wird. Für die deutsche Wirtschaft wird es teuer, für die deutsche Verteidigungspolitik wird es teuer. Das wird uns richtig viele Milliarden kosten.
Das heißt also, dadurch, dass in Amerika ein Präsident gewählt wurde, müssen wir in Deutschland große Teile unseres Lifestyles anpassen und unserer Wirtschaft.
Ja, das ist so.
Unseres Weltbilds.
Aber wir haben natürlich auch über Jahrzehnte unseren Lifestyle auf Kosten der Amerikaner finanziert. Ich finde, das muss man sich auch eingestehen. Wir haben immer bei der Verteidigung gespart, weil wir wussten, im Zweifel hauen uns die Amerikaner raus.
Das heißt also, wir sind jetzt ein bisschen eingekeilt zwischen den USA, Russland und China. Das heißt, wir können nur noch in den Süden ausweichen. Ist man uns da wohlgesonnen? In Afrika?
Nein.
Falls da noch jemand ist?
Nein, da haben sich ja schon die Chinesen breit gemacht.
Stimmt, die beuten da auch alles aus.
Nein, ja auch, aber die machen das so, wir finanzieren dort die Entwicklungshilfeprojekte, also wir buttern das Geld da rein und wer setzt die Projekte um? Wer baut die Straßen, Brücken und Flughäfen? Die Chinesen. Also es ist halt manchmal schon ein bisschen komisch. Ja.
Ein bisschen verrückt, ja.
Verrückt. Ende des Tages wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Richtig, es muss alles etwas runtergekühlt werden. Und könnte es besser gehen als mit einem souligen Album, das wir für die heutige Episode gehört haben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine steile These für mich, die jetzt von mir kommt, aber wenn das Album...
Das wäre das deine erste steile These.
Wieso? Ich habe immer moderate Thesen vertreten, moderate Ansichten, faktenbasierte Dinge hier gesagt, nichts übertrieben.
Ja, okay.
Ich
habe dich unterbrochen.
Was diesen Podcast betrifft, aber auch was das Leben an sich betrifft, bin ich die Stimme der Vernunft, Sebastian.
Ja, genau.
Also.
Natürlich.
Wir haben für die heutige Episode, verehrte Zuhörer, sollten Sie noch da sein, das Album Brown Sugar gehört. Das 1995 erschienen ist und von einem Sänger produziert, gesungen, ich glaube, er hat auch alle Instrumente gespielt, wurde, der den Namen vermutlich D'Angelo, also D'Angelo geschrieben, D'Angelo trägt, also ein amerikanischer Musiker, der, wenn, ich glaube, wenn heute Brown Sugar dieses Album, das, ich will nichts Falsches sagen, aus 10 Titeln besteht, die insgesamt 53 Minuten Länge aufweisen, wenn dieses Album Brown Sugar während des US-Wahlkampfs in Dauerschleife gespielt worden wäre, sie hätten sich alle friedfertig in den Armen gelegen. Für mich, Sebastian, war Brown Sugar ein, ich möchte sagen, ein etwas modernisierter Marvin Gaye.
Ja, teilweise würde ich das auch so sehen, Marvin Gaye. Ich habe auch manchmal so ein bisschen Stevie Wonder gehört.
Oder auch Prince.
Ja, ne? Also konnte man
oder
so raushören.
Oder Barry White, aber Barry White, der ja diese tiefe Stimme hat, ja. Das ist bei D'Angelo ja gar nicht. Der singt ja fast ausschließlich in einem Falsett.
Ja.
Ich meine, du bist ja ein großer Kritiker von Stimmen. Wie hat dir denn diese Stimme gefallen?
Die Stimme hat mir gut gefallen.
Mhm.
Ich fand die angenehm und sie passte auch so zum Sound. Und das ist für mich ja so eine typische Soul- und R&B-Stimme.
Warte mal, kanntest du den Sänger? Ist der dir schon mal begegnet?
Ich kannte ihn nicht, aber ich glaube, eines der Lieder zu kennen.
Ach, und zwar welches?
Ja, und zwar das Lied Lady.
Lady, sollen wir da mal kurz reinhören?
Ja, können wir mal reinhören. Das kam mir schon bekannt vor.
Jetzt muss ich sagen, Brown Sugar, da gab es vor einigen Monaten, vielleicht ist es auch schon anderthalb Jahre her, diesen Aufreger, dass die Rolling Stones auf ihrer Tour, und sie sind ja mehr oder weniger auf einer Bob Dylan-mäßigen Never-Ending-Tour, ihren Gassenhauer Brown Sugar nicht mehr spielen würden, weil das in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen wäre, denn mit Brown Sugar meinten sie eben die dunkelhäutigen jungen Damen, damals in den 60er oder den 70er Jahren war das, glaube ich, als das Lied rauskam. Und das wäre dann heute sexistisch und rassistisch. Jetzt habe ich hier gehört, Brown Sugar, so wie das Album heißt und so wie der erste Titel heißt, hat gar nichts mit den Damen zu tun, sondern es bezieht sich auf Drogen, auf Marihuana, glaube ich. Ah, habe ich aber okay. So nicht gehört, weil er schon sehr, sehr ja, so sexuell, erotisch. Und ich meine, Sebastian, das wäre doch für dich, du hast in der allerersten Episode mit Marvin Gaye, da hast du davon erzählt, dass du das bei einem Date aufgelegt hättest. Ich meine, D'Angelo wäre doch ein Kandidat für ein Date, oder?
Ja, absolut. Ne? Also ja. Das ist wirklich auch so ein Album so zum Einkuscheln und so als Hintergrundmusik, ja. absolut wunderbar, wobei mir persönlich jetzt Marvin Gaye immer noch ein bisschen besser gefällt. Aber also ja, also Brown Sugar ist, glaube ich, schon, ist ein bisschen moderner, ja.
Ja.
Und es ist halt, ja, schon hat so einen leichten Hang zu so einem Liebesgesäusel. Und es ist so als Hintergrundkuschelmusik wunderbar. Man erkennt auch dann keine Übergänge, ne? Also. Ja, bei den Liedern, es sind 10 Lieder. Also ja, das könnte auch ein Lied sein.
Ich meine, ja, es ist. Ich bin da wieder sehr indifferent. Ich habe eben das Album, als ich zum Reifenwechseln fuhr, da habe ich es ein zweites Mal gehört und
das ist dann wirklich nicht der passende Soundtrack zum Reifenwechseln.
Absolut. Also im Straßenverkehr, liebe Hörer, spielen Sie D'Angelo's Brown Sugar bitte nicht, wenn Sie Auto fahren, denn es übt so eine gewisse meditative Grundstimmung aus und man ist dann so ein bisschen in einer Art Tunnelblick und verfolgt dann nicht mehr das, was unbedingt auf der Straße abläuft. Und wie du schon sagtest, es sind 10 Songs, aber ich könnte jetzt keinen nennen, der sich von dem anderen maßgeblich unterscheidet. Ich habe zwar zwei Wohl oder übel habe ich zwei Favoriten markiert, eben weil sie ein bisschen anders zumindest einsteigen, wo ich dachte, ach, das klingt jetzt ein bisschen anders, aber er geht dann wieder in diesen ewigen R&B-Soul-Rhythmus rein. Aber sie fangen zumindest ein bisschen anders an. Und zwar ist das einmal Track 5, Shit, Damn, Motherfucker, weil mir ja da auch der Titel so toll gefiel.
Ja, okay. Why are you sleeping with my woman? This comes as total
surprise. I just can't believe my eyes. My best friend Emily. Da geht's wohl darum, dass er seine Freundin oder seine Frau in einer gewissen, sagen wir mal, unzweifelhaften Lage oder Situation mit einem Freund vorfindet, ist dementsprechend ein bisschen sauer. Und mein zweiter Favorit ist das direkt nachfolgende Lied Smooth, Track 6, wo ich sagte auch, das geht jetzt schon eher in die Jazz-Szene. Da ist auch mal ein bisschen was, wo man aufhorcht. Was mir wirklich bei diesen Songs überhaupt nicht gefallen ist, ist dieses ewige meine Güte, ein bisschen weniger.
Ja, aber
ein bisschen weniger.
Liebe Hörer, so hört sich das nun wirklich nicht an, so wie du das jetzt nachgemacht hast. aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja, das zieht sich so durch. Ist vielleicht auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Also mein Favorit, ich habe auch nur einen Favoriten. Ne? Es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, da jetzt sozusagen ein Highlight zu finden. Aber ich habe dann am Ende ein Highlight gefunden, nämlich Lied Nummer 10 und dann heißt es auch noch Higher. Also für mich ist das Lied Higher, und das soll jetzt gar nicht heißen, dass wir jetzt in die Higher gehen, weil
nach diesem Album
könnte man auch in die Higher gehen. Ne?
Ja.
Nein, aber das Lied Higher, das finde ich, sticht ein bisschen heraus und das hat mir gut gefallen. Ist auch
wir
so ein bisschen
rein.
Fröhlicher, weil das ist halt, man ist halt auch irgendwie Higher. Ne?
Im 1001 Albenbuch findet sich zu dem Album die folgende Passage, Zitat: Brown Sugar war nicht revolutionär. Es war retro-luntionär und brachte das nötige Revival des R&B in zeitgenössischer Verpackung heraus. Das Album bereitete die Bühne für den Nachfolger Voodoo aus dem Jahr 2000, der in den USA direkt auf Platz 1 der Hitparade einstieg. Also man muss sagen, Brown Sugar, das Album, das war für einen damals 21-Jährigen, war das beachtlich, Mitte der 90er. Aber offensichtlich ist das Nachfolgealbum aus dem Jahr 2000, Voodoo, das sollte man auch hören. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist eben jenes Voodoo-Album auch in den 1001 Alben vertreten. Das heißt also, Mr. D'Angelo wird uns vermutlich auf unserer Reise per Album durch die Galaxis nochmal wieder begegnen. Was ich sagen muss, bezüglich der Neuroplastizität, Sebastian, ich glaube, D'Angelo hat meine Neuroplastizität in eine Art Winterschlaf geschickt.
Okay.
Und ich hoffe, also das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Man kann ja nicht immer nur aktiv sein. Ne? Das muss es ja auch mal geben. Aber dennoch hoffe ich, dass uns der Zufallsgenerator für die nächste Episode mal wieder etwas Aufweckenderes präsentiert.
Oh nein, die Verbindung ist unterbrochen.
Und als hätte D'Angelo persönlich die Hand hier im Spiel gehabt, hat er gerade kurzzeitig die Verbindung von FaceTime ausgesetzt.
Ja.
Und ich vermute, dass der FaceTime-Algorithmus im Hintergrund sanft Brown Sugar gespielt hat und FaceTime ist einfach eingeschlummert.
Ja, das kann sein. Ja, jetzt hast du schon das Album Voodoo angesprochen. Ja, da gibt es das Lied, das heißt Untitled, in Klammern How Does It Feel?
Ja.
Und dazu gibt es ein Video,
was das eingeschlagen,
ja, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil er da im Grunde genommen nackt vor der Kamera sich regelt.
Also und, ja, man sieht aber nur den oberen Teil.
Ja, aber ne, zugegeben, er sieht schon gut aus, ja, gut in Form. Und
ja, Sebastian, in seinem Alter sahen wir auch so aus. Wir haben jetzt nur kein Musikvideo gemacht.
Ja, genau.
Also dementsprechend,
das ist, was für ein Versäumnis.
Fehlen uns die Beweismaterialien.
Ja, das stimmt.
Gut.
Ja. Aber auch an ihm nagte der Zahn der Zeit, weil ich habe aktuelle Fotos gesehen. Heieiei. Hat sich
er
schon
ist jetzt 50 geworden
verändert.
In diesem Jahr. Ja.
Ja.
Und ich habe auch gelesen, er hatte dann nach diesem fantastischen Voodoo-Album, da hat er eine lange Pause eingelegt mit persönlichen Schwierigkeiten. Er kämpfte mit Erfolgsdruck, mit Schreibblockaden und natürlich auch mit Substanzmissbrauch. Ja, also wahrscheinlich hat er Brown Sugar genommen.
Ja.
Und 2005 geriet er wegen Drogenbesitzes in Konflikt mit dem Gesetz und wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Und er ist dann erst quasi 15 Jahre später erst wieder mit dem Album Black Messiah mit einem Comeback quasi zurückgekommen. Und da erinnerte ich mich sofort an den Titel Gay Messiah von Rufus Wainwright.
Ja.
Er macht jetzt Black Messiah.
Ja.
Ja. Also er ist ein Vertreter des Neo-Soul, Sebastian. Ja. Ich meine, was auch immer jetzt das Neo an diesem Soul ist.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ne?
Wo also man jetzt genau die Grenze zieht.
Ja, Soul, was da jetzt ein Neo ist.
Ja.
Vielleicht mehr Synthesizer drin, wobei
das
klingt
ist
gar
wie
nicht
moderne
so,
und postmoderne vielleicht.
Ja.
Ich meine,
ja.
Es ist noch ein bisschen moderner oder anders modern. Es ist, ich weiß es auch nicht. Da fehlen uns dann auch die musikhistorischen und musikwissenschaftlichen Hintergründe. Fazit: Das Album kann man hören. Erst recht, wenn man irgendwie schlaflose Nächte hat, dann wirkt das wahrscheinlich Wunder. Es tut nicht weh. Es mag 1995 was ganz Unübliches gewesen sein, aber so für heute, für mich, wie gesagt, ich habe zweimal gehört, ich habe jetzt den D'Angelo kennengelernt, Brown Sugar, ich muss es nicht nochmal hören. Wie geht es dir?
Also sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, irgendwie ein Soul-Album hören zu müssen, dann würde ich mich vielleicht an ihn zurückerinnern und ihn dann auch nochmal anhören, weil es tut nicht weh, man kann das gut hören. Also es ist, wenn man Soul-Musik mag, ist das ein schönes Album, ja.
Du hattest letzte Woche da deine internationale Nachbarschaft erwähnt und Halloween und Diwali und sowas.
Ja.
Wenn du jetzt so eine Kennenlern-Gartenparty machst, dann könnte doch Brown Sugar im Hintergrund laufen, oder nicht?
Nein. Nein.
Wäre das zu viel?
Wäre das
too much Sex?
Genau, das wäre für die Nachbarschaft ein bisschen viel Sex.
Ja.
Und viel zu viel Romanze, ja.
Aber ich meine, wenn man es jetzt so auf so einem leiseren Niveau laufen lässt, wenn man nicht unbedingt den Text versteht, dann ist das doch eine Feel-Good-Musik. Ja, niemand wird aggressiv dadurch.
Ja, aber für so eine Gartenparty. Da würde ich aktuell eher Carlos Vives empfehlen, ja.
Carlos Vives?
Ja, das ist so ein kolumbianischer Sänger, der ist total populär in Südamerika. Den muss man mal hören. Ich bin auf ihn gestoßen durch einen Disney-Film. Da ist er Teil des Soundtracks, ja. Und da wird häufiger das Lied Colombia Mi Encanto gespielt. Und das ist wirklich so ein Hit, der zum Tanzen durch den Garten animiert.
Da,
ja?
Also Sebastian, dann müssen wir den auch kurz anspielen, sozusagen als Pendant zu D'Angelo.
Ja, genau. Also das ist wirklich dann ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja.
Gut.
Also damit wird man dann wieder wach. Eigentlich könnte man dich dann aus deinem Winterschlaf mit Colombia Mi Encanto von Carlos Vives wieder aufwecken. Oh!
jetzt haben wir das Albumcover noch vor uns, Sebastian. Und ich finde es, nie hat ein Albumcover so gut zum Album an sich gepasst. Das Album zeigt den schönen Sänger? D'Angelo in so einer
Lederjacke.
So einer Lederjacke, also ganz im Stil der 90er Jahre. Den jungen Künstler in einer recht nachdenklichen Pose. Er blickt so schräg nach unten.
Ja.
Und auffällig ist, es hat so einen Brauntouch, als wäre es so ein bisschen Sepia-Farben. Mhm. Und oben steht D'Angelo was ist es? Ist es eine Schreibschrift?
Ist eher so eine Schreibschrift, ja.
Und unten Brown Sugar. Keines von beiden in Majuskeln, was mich ein bisschen enttäuscht. Ansonsten ist zu diesem Porträt nicht viel zu sagen.
Ja, allerdings dieser Parental Advisory Sticker, der ist in Majuskeln, so als kleiner Trost.
Ach, der ist bei mir gar nicht zu sehen.
Ach, ist bei dir gar nicht zu sehen. Ah, ja, in meiner Version ist dann noch dieser Sticker, wo dann immer Parental Advisory wegen Explicit Content dort drauf ist. Und das ist in Majuskeln geschrieben.
Wunderschön.
Schön, ja.
Sind denn die Spotify-Zahlen auch so schön wie D'Angelo?
Du, die oder sind seine nicht schlecht. Die sind nicht, die sind jetzt nicht so schlecht. Es gibt schon einige eindeutige Favoriten. Brown Sugar, 72 Millionen Wiedergaben.
Oh.
Mhm. Dann noch populärer scheint in der Tat das Lied Lady zu sein. Das ist ja das Lied, was ich glaube erkannt zu haben. 81 Millionen. Dann lässt es ein bisschen nach, ja. Aber Lied Nummer 7, Cruisin', immerhin noch 33 Millionen. Und dann gehen wir langsam so in den einstelligen Millionenbereich. Aber es gibt kein Lied, was nicht immerhin 5 Millionen Wiedergaben hat, ja. Also ist schon, wird gehört, auf jeden Fall.
Brown Sugar debütierte auf Platz 6 der US R&B Albumcharts, lese ich, und erreichte Platz 22 der Billboard 200. Es verkaufte sich in den ersten 2 Monaten, das sind ja sozusagen die analogen Spotify-Zahlen von damals, 300.000 Mal und wurde innerhalb eines Jahres mit Platin ausgezeichnet. Das Album gilt als wegweisend für den Neo-Soul und beeinflusste zahlreiche nachfolgende Künstler. Siehst du, das alles haben wir nicht auf dem Schirm, weil wir da diese R&B-Szene oder die Musikszene an sich nicht überblicken können. Und deshalb wird es wohl zu Recht hier in den 1001 Alben stehen. Heute müsste man natürlich sagen Orange Sugar, also im Hinblick auf die zweite Amtszeit Donald Trumps. Aber Brown Sugar würde ihm sicherlich auch gut stehen.
Ja, natürlich. Ja.
Ne? Also alles ist offen, Sebastian. Wir haben diese Hektik der globalpolitischen Ereignisse erlebt und konnten uns dann so ein bisschen runterkühlen auf wohlige Wärme mit D'Angelo's Brown Sugar. Also im Prinzip haben wir uns in dieser Woche...
Wohlige Wärme.
Ja, wir haben uns sozusagen, wir haben eine Balance gefunden. Wir haben jetzt Energie für die nächste Woche. Von Winter- und Allwetterreifen führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über die Wiederwahl Donald Trumps und das Auseinanderbrechen der Ampelkoalition vorbei an Adenauers vierter Kanzlerschaft und dem 75-jährigen Bestehen der FAZ hin zu Neuwahlen, bescheuerten Headlines und infantilen TV-Berichterstattungen. In der Hoffnung, dass unsere musikalische Berichterstattung ihre gewohnte Exzellenz Qualität beibehalten wird, geht unsere Reise weiter.